Wenn berühmte Leute sterben, dann stellen sich die Leute oft die Frage, was waren seine letzten Worte? Die Menschen denken meistens, wenn irgendeine berühmte Persönlichkeit stirbt und kurz vor seinem Tod etwas sagt, dann ist es wert, es zu hören und es auch mitzuteilen den anderen Menschen. Und bei manchen Menschen stimmt das natürlich, aber natürlich nicht bei allen Berühmtheiten, die sterben und irgendwas noch sagen. Aber hier mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel der Komponist und Klavierspieler Ludwig van Beethoven sagte kurz vor seinem Tod, ich werde im Himmel hören. Dietrich Bonhoeffer, ein lutherischer Theologe, er sagte, das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Jonathan Edwards, genauso ein Prediger und Theologe, seine letzten Worte waren, vertraue auf Gott und du brauchst dich nicht zu fürchten. Martin Luther sagte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, du treuer Gott. Dr. Martin Lloyd-Jones hat gesagt, bete nicht für die Heilung, halte mich nicht zurück von der Herrlichkeit. Und vielleicht hast du auch mitbekommen, dass der bekannte Pastor und Theologe Timothy Keller jetzt letzten Freitag gestorben ist. Und seine letzten Worte sind ein Trost für seine Familie. Sie haben es gepostet auf Facebook oder Twitter. Und er hat gesagt, oder stand drinne, jetzt mal übersetzt, er hat es auf Englisch gesagt, für mich gibt es keinen Nachteil, wenn ich gehe, nicht im geringsten. Im Buch Malachi, wo wir heute auch weitermachen werden, haben wir Gottes letzte Worte aus dem Alten Testament. Worte, die von großer Wichtigkeit für dich sind, um sie zu hören. Durch den treuen Boten Malachi verkündet Gott durch das ganze Buch hindurch Ermutigungen, aber auch Warnungen an sein Volk. Nämlich die Trägheit, die sie hatten in ihrer Anbetung, diese abzulegen, zum einen zu erkennen, abzulegen, Buße zu tun und sich wieder zu in der wahren Anbetung zu Gott zu wenden. Das sind die letzten Worte im Alten Testament von Gott. Lasst uns diese letzten Worte gemeinsam lesen. Schlag mit mir auf Malachi, Kapitel 3, die Verse 19 bis 24. Malachi 3, die Verse 19 bis 24. Das sind die letzten Worte im Alten Testament, also wenn du bei Matthäus bist, einmal kurz zurück. Es ist die Seite 1051 in unserer Gemeindebibel und vielleicht für alle, die eine englische oder spanische Bibel haben, hier gibt es eine Unterscheidung, also dort ist es schon Kapitel 4, Verse 1 bis 6. In der deutschen Bibel ist es Malachi 3, die Verse 19 bis 24. Das ist Gottes heiliges Wort. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und Heilung wird unter ihren Flügeln sein, und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscharen. Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für das ganze Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Soweit Gottes Wort. Das Predigtthema über diesen Abschnitt habe ich folgendermaßen genannt, der letzte Tag des Herrn. Der letzte Tag des Herrn. Und dieser letzte Abschnitt im Malachi spricht eben von dem Tag des Herrn. Wir lesen oder haben es gelesen, Vers 19, 21 und Vers 23. Das ist also der zentrale Punkt aus diesem Text. Und der Kontext aus Malachi zeigt uns hier, dass wenn es um den Tag des Herrn geht, es nicht um den Sonntag geht oder um den Samstag, den das Volk Gottes einhalten sollte oder in Besonderem halten sollte. Es geht um den letzten Tag des Herrn, um den Gerichtstag. Wenn wir anfangen, die Bibel zu lesen, im ersten Buch Mose, dann finden wir dort die Geschichte über die Erschaffung des Universums, der Erde und wie Gott alles so schön und wunderbar gemacht hat. Und diese Geschichte nimmt Fahrt auf und geht immer weiter. Und so lesen wir in der Geschichte die Entwicklung vom Heilsplan Gottes. Und all das von Anfang vom ersten Mosebuch zeigt auf einen bestimmten Höhepunkt, nämlich das Kommen des Sohnes Gottes. Am Donnerstag erst durften wir den Feiertag genießen, Christi Himmelfahrt. Und ich denke, jeder, der irgendwie einen christlichen Hintergrund hat oder denkt, dass er Christ ist, der kann mit dieser Bezeichnung etwas anfangen. Dieser Tag, Christi Himmelfahrt, soll uns daran erinnern, dass Jesus, nachdem er auferstanden ist, wieder zu seinem Vater gegangen ist, aufgefahren ist in den Himmel. Und wie gesagt, die Geschichten deuten auf dieses Kommen Christi hin. Doch wir finden genauso in der Bibel einen weiteren Höhepunkt, nämlich das zweite Kommen Jesu. Und damit verbunden eben der letzte Tag des Herrn, nämlich Gottes Gericht über seine Schöpfung. Es gibt sehr viele Sünden, Betrug und Ungerechtigkeit in unserer Welt, aber das Ziel in der Geschichte der Menschen ist der große Tag des Herrn, das Wiederkommen Jesu Christi. Die Menschen tun die schlimmsten Dinge, aber der Tag des Herrn kommt und Malachi teilt uns mit, dass alles, was wir in unserem Leben haben und erleben dürfen und auch das Leid, das wir haben, immer betrachtet werden muss mit der Tatsache, dass dieser Tag des Herrn kommen wird. Die Bibel bezieht den Ausdruck der Tag des Herrn meistens auf die Wiederkunft Christi. Und wir lesen in der Heiligen Schrift oft auch, dass Gott sein Volk und auch andere Völker im Alten Testament auch weiterhin gerichtet hat, also auch schon Gericht ausgeführt hat, auch wenn er vom letzten Tag des Herrn redet, finden wir sozusagen kleinere Tage des Herrn, wo Gott Gerichte ausgeführt hat. Aber all diese Gerichte deuten eigentlich immer auf ein großes Gericht hin, nämlich das Endgericht, dass es einen Tag geben wird, an dem Jesus wiederkommt, um zu richten, um zu scheiden die Schafe von den Böcken. Und so haben wir in unserem Predigttext heute in dem Buch Malachi nicht einfach nur Gottes letzte Worte, sondern es ist genauso auch die letzte Beschreibung über den Tag des Herrn, über den letzten Tag des Herrn im Alten Testament. Deswegen lasst uns aufmerksam sein und darauf achten, was Gott uns in diesem Wort sagen möchte. Und der erste Punkt, den Malachi uns hier gibt, den habe ich so genannt, der Unterschied am letzten Tag. Der Unterschied am letzten Tag. Und das sehen wir schön in den Abschnitten von 19 bis 21, der Unterschied am letzten Tag. In diesem Abschnitt 19 bis 21 gibt uns nämlich Malachi eine bildliche Beschreibung vom Tag des Herrn. Und ein wichtiges Merkmal dieser Beschreibung von diesem Bild ist die Sonne. Die aufgehende Sonne oder das Erscheinen oder die Wiederkunft der Sonne hat zwei unterschiedliche Auswirkungen. Die erste Auswirkung kannst du dir so vorstellen, bildlich möchte ich es mal euch vor Augen malen. Stell dir einen schönen blauen Himmel vor, er ist nicht ganz so blau draußen, aber stell dich mal vor einen schönen blauen Himmel. Und in diesem blauen Himmel seht ihr ein strahlendes Licht, die Sonne. Die Landschaft selber ist ähnlich wie so Nahosten, also ähnlich vielleicht in Reiseprospekten, wenn ihr euren Sommerurlaub plant, habt ihr vielleicht darüber nachgedacht. Gräser, die schon ausgetrocknet sind, ihr wollt ja im Sommer hin. Sträucher, Bäume, alles schon ziemlich verdürrt. Oder ihr merkt an dem Bild, schöner blauer Himmel, eine Sonne, aber die Pflanzen zeigen ganz schön, dass sie lange noch, also dass sie schon lange keinen Regen mehr gesehen haben. Und so beginnt die Sonne ihren Lauf und die Hitze wird immer unerträglicher, es wird immer weiter. Und dann, während dieser unerträglichen Hitze, passiert eigentlich, was passieren musste. Die Sonnenstrahlen reflektieren sich, sie sind so stark an einem Objekt, werden gebündelt und es fängt an zu brennen. Und nach kürzester Zeit kannst du sehen, wie das ganze Land, das noch so schön war, auf einmal in Flammen steht. Überall Funken, die durch den Wind davongetragen werden. Rauchwolken steigen auf. Das Feuer breitet sich unkontrollierbar aus. Alles wird zerstört. Das Feuer fegt alles weg. Jeder Strauch, jeder Baum, jeder Ast, alles, was rumliegt und brennbar ist, ist verbrannt. Das ist das erste Bild. Das Aufgehen der Sonne hat an diesem Tag eine schreckliche Zerstörung gebracht. Doch Malachi gebraucht auch für die Sonne noch ein zweites Bild. Das möchte ich dir so vor Augen malen. Stell dir vor dir steht ein Stall. In diesem Stall sind Kälber drin. Und du siehst an diesem Stall, wenn du ihn anschaust, das ist viel schlimmer war als die letzten Tage bei uns immer dieser Regen und der kalte Wind, sondern ständig Regen, dass es immer tropft von dem Dach, dass die Kälber ganz nah beieinander zusammenstehen, weil sie frieren, überall Matsch und Schlamm um das Haus herum. Und wenn du versuchst reinzuschauen, dann siehst du, dass die Tiere eigentlich schon sehr, sehr krank sind, ausgedürrt. Du kannst sogar sehen, wie die Tiere frieren. Aber in diesem Tag beginnt die Sonne zu scheinen. Ihre warmen Strahlen leuchten durch den Stall an die Kälber hin und sie spüren diese Sonne. Und du siehst, wie das Zittern aufhört. Du siehst, wie auf einmal diese Sonne in ihnen etwas hervorbringt, dass sie bereit sind aufzustehen. Du siehst, wie das Gras trocknet, wie der Matsch fest wird. Und auf einmal kommen die Kälber raus aus dem Stall. Sie spüren die Sonne. Es ist ein herrlicher Tag für sie. Und die Sonne der Gerechtigkeit geht über ihn auf und bringt ihn Heilung. Und die Kälber kommen raus und hüpfen vor Freude über diesen Tag. Das ist das zweite Bild, das Malachi uns hier zeigt. Die Sonne der Gerechtigkeit hat Heilung unter ihren Flügeln und die Kälber kommen heraus und hüpfen. Für diese Tiere ist es ein Tag der Befreiung, ein Tag der Heilung, ein Tag der Erfrischung. Und dieses Bild, das uns Malachi hier gibt, ist zum einen die Sonne der Gerechtigkeit, die Zerstörung bringt, gnadenlos und alles verbrennt und auf der anderen Seite die Heilung bringt, den Verängstigten, den Kranken und niedergedrückten Kälbern. Wenn die Bibel über das Gericht spricht, dann gebraucht sie oft das Bild von Feuer. Ich möchte dir mal ein paar Beispiele nennen. In Jesaja zum Beispiel, Jesaja 4, Vers 4. Dort steht, ja, wenn der Herr den Schmutz der Töchter Zions abgewaschen und die Blutschuld Jerusalems aus ihrer Mitte hinweggetan hat, durch den Geist des Gerichts und den Geist der Vertilgung, andere Bibelübersetzungen haben hier Geist des Feuers, und es ist genau das gleiche hebräische Wort, das der Jesaja hier gebraucht, für den Geist der Vertilgung, wie bei uns auch in unserem Predigttext für das Brennen. Der Psalmist zum Beispiel, 21,10, sagt folgendes: Du wirst sie machen wie ein feuriger Schmelzofen zur Zeit deines Erscheinens. Der Herr wird sie verschlingen in seinem Zorn, das Feuer wird sie fressen. Ein junger Pastor war auf dem Weg zu einer Konferenz. Und er sitzt im Flugzeug und hat vor sich eine Bibel und sein Notizbuch und fängt an, eine Predigt aufzuschreiben oder sich vorzubereiten. Das Flugzeug ist noch nicht abgehoben und so kommt sein Nebensitz herein und setzt sich neben ihn hin und beobachtet natürlich, was der Mann, der junge Mann neben ihm schreibt. Und er bemerkt, dass er die Bibel auf seinem Schoß hat und dass er Notizen schreibt. Und der Nebensitzer sagt zu ihm, in der heutigen Zeit ist es doch schön, ein junger Pastor oder Prediger zu sein. Man ist nicht irgendwie gebunden wie die älteren Prediger, die immer über die Hölle und die Sünde predigen. Als junger Prediger kann man die Leute ermutigen und muss nicht über das Gericht sprechen. Und der junge Pastor hebt sein Hoch, schaut ihn an und sagt zu ihm, wenn in meinem Bibeltext die Sünde oder das Gericht erwähnt wird, dann bin ich verpflichtet als Prediger darüber zu predigen, das werde ich tun. Der Mann neben ihm hat nie wieder ein Wort zu ihm gesagt, das war dann ruhig den ganzen Flug. Es ist heute nicht mehr modern, als Prediger über die Hölle oder über das letzte Gericht zu predigen. Es macht den Menschen Angst. Es verunsichert sie. Es ist etwas, was man nicht gerne hören will, wenn man doch sein Leben hier genießt, dass irgendwann mal alles vorbei ist und dass alles zerstört werden wird. Aber wenn die Bibel über die Hölle und das letzte Gericht spricht, dann dürfen wir als Prediger nicht darüber schweigen und schönreden. Das Gericht oder das Feuer, von dem uns die Bibel beschreibt, ist kein wärmendes Bild wie ein Kaminfeuer, auf dem wir uns aufwärmen können. Wenn die Bibel über das Gerichtsfeuer spricht, dann ist es nicht so wie zum Beispiel zur Zeit Nero, als die Stadt Rom gebrannt hat und 3 Stadtteile von 14 völlig zerstört worden sind und man es den Christen angehängt hat. Es ist auch nicht so ein Feuer, wie es zum Beispiel 1666 in London war, wo vom 2. bis zum 6. September ein großes Feuer gewütet hat und 4/5 der Stadt von London verbrannt worden ist. Das ist doch sehr harmlos, auch wenn es schon für uns schlimm hört, noch sehr harmlos im Vergleich zu dem Gericht Gottes, das uns die Bibel beschreibt von dem Feuer, das alles verschlingen wird. Jesaja gibt uns ein schönes Bild, gerade in Bezug auf das kommende Gericht. Ich möchte es uns vorlesen. Jesaja 2, Vers 10. Das sind die Worte Gottes, das sind nicht meine Worte. Jesaja sagt uns in seinem Buch, Jesaja 2, Vers 10. Verkrieche dich in den Felsen und verbirg dich im Staub aus Furcht vor dem Herrn und von der Herrlichkeit seiner Majestät. Und im gleichen Kapitel, Vers 19, da sagt er, und man wird sich in den Felshöhlen und Erdlöchern verkriechen aus Furcht vor dem Herrn und von der Herrlichkeit seiner Majestät, wenn er sich aufmachen wird, um die Erde zu schrecken. Das sind nur 2 Bibelverse, die darüber reden, wie das Gericht Gottes kommen wird und wie der letzte Tag des Herrn sein wird. Doch lasst uns etwas genauer die Bilder nochmal anschauen oder einzelne Bereiche anschauen, die uns Malachi hier gibt. Was meint er mit Sonne der Gerechtigkeit? Mit der Sonne der Gerechtigkeit ist nicht die Sonne gemeint, wenn wir rausschauen, und heute scheint sie auch, dass er diese Sonne meint. Hier spricht Malachi von Jesus Christus als Sonne der Gerechtigkeit. Zum einen, ich möchte nur eine Bibelstelle erwähnen, und dann mehrere Bibelstellen zusammenfassen. Der Psalmist sagt zum Beispiel, im 84. Psalm, Vers 12, denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Also hier wird die Sonne auf Gott bezogen. Jesus als der Messias wird auch oft als das Licht gebraucht zum Beispiel im Neuen Testament, das sagt Johannes 8, Vers 12 oder 9, Vers 5, wird von dem Licht geredet in Bezug auf Jesus. Und wir können noch viele weitere Bibelstellen aufschlagen. Aber wenn wir alle biblischen Wahrheiten, die wir von 1. Mose bis Offenbarung finden, zusammennehmen, dass Gott die Sonne ist, dass Jesus das Licht ist, dass auch die Sonne in Bezug auf die Gerechtigkeit genommen wird und Jesus als König der Gerechtigkeit uns gegeben wird in den prophetischen Büchern, können wir all das zusammenfassen und sagen, dass Malachi hier ganz klar über Jesus spricht. Jesus, der wiederkommen wird, Jesus, der die Sonne der Gerechtigkeit ist. Die Stoppeln, die Malachi hier uns sagt, zeigt er oder legt er ja aus und sagt, das sind die Verächter und die Gottlosen. Die Sonne der Gerechtigkeit wird sie zerstören und ihnen weder Wurzel noch Zweige lassen. Es ist keine Wurzel übrig, um sie wieder von neuem einzupflanzen, sodass die Pflanze wieder wächst. Es ist kein Zweig oder kein Trieb übrig, an dem irgendetwas wieder angepropft werden kann, wo noch irgendwo Hoffnung bestehen kann, dass ein Neuanfang möglich ist. Und dieses Bild sagt hier Malachi, es ist ein endgültiges Gericht, unumkehrbar. Die Mastkälber, die hier Malachi gebraucht, das sind die Kinder Gottes. Er spricht hier über uns als Kinder Gottes. Im ganzen Buch Malachi sehen wir, dass Kinder Gottes Menschen sind, die zur Ehre Gottes leben und den Herrn fürchten. Und an jenem Tag, wenn die Sonne der Gerechtigkeit hervorbricht, werden sie Befreiung und Freude erleben, wie sie es noch nicht erlebt haben. Viele Ausleger gebrauchen das Bild, wenn wir gerade über alttestamentliche Prophetie reden, sagen sie, es gibt immer mehrere Kreise. Je nachdem, wie die Prophezeiung ist, gibt es einen Kreis, also die direkte Erfüllung, dann die zukünftige Erfüllung und dann noch eine weitere, die kommt. Und hier sagen sie, gibt es eben diese eine Erfüllung, der eine Kreis, wo Jesus sein Kommen, auf sein erstes Kommen hindeutet mit Sonne der Gerechtigkeit, weil er das Licht ist. Aber wir sehen auch die zukünftige Erfüllung, also auf das zweite Kommen, nämlich die vollkommene Zerstörung der Gottlosen und die Freude der Kinder Gottes. Denn wir werden als Kinder Gottes Befreiung erleben. Und obwohl wir immer noch Sünde in uns haben und obwohl wir vielleicht immer wieder versagen, dürfen wir sicher sein, dass wir als Kinder Gottes, als Kälber uns erfreuen werden am Tag des Gerichts, dass wir Erlösung erfahren werden, nämlich durch den Glauben allein an das Werk Jesu Christi und das aus Gnade allein. Das sagt uns die Bibel, wenn wir sie im Ganzen betrachten. Gott hat seinen Kindern ein neues Herz gegeben, ein Herz, das die Sünde hasst und über die Sünde betrübt ist und die Gerechtigkeit liebt und danach strebt, Gerechtigkeit zu üben. Und am letzten Tag, wenn wir als Kinder Gottes, als Christen, springen wie die Mastkälber. Auch wenn wir bedrückt sind von der Ungerechtigkeit in dieser Welt, auch wenn wir verachtet werden von Menschen, die über unseren Glauben spotten, auch wenn noch in uns verbleibende Sünde in unserem Leben ist und wir damit kämpfen müssen und darüber betrübt sind und auch die Sünde hassen, lesen wir, dass die Sonne der Gerechtigkeit uns Heilung bringen wird, alle, die dem Herrn fürchten. Aber wenn wir nur diesen Aspekt betrachten, das, was so offensichtlich ist, dann übersehen wir diese eindringliche Warnung auch an Christen. Wir müssen nämlich genau uns die Frage stellen, an wen ist die Warnung in Malachi hier gerichtet? Mit wem spricht Gott durch die Prophetie Malachi und wen warnt er? Ist diese Warnung an die Welt gerichtet, die offenkundig eigentlich Gott und seine Schöpfungsordnung ablehnt? Wir müssen es verneinen. Denn ohne Zweifel hat die Welt es nötig, gewarnt zu werden in der Sünde, in der sie lebt und auch aufgefordert zu werden, Buße zu tun. Aber die Warnung Malachis gilt in allererster Linie dem Volk Gottes, den Kindern Gottes oder dem auserwählten Volk Israels. Sie ist an Juda gerichtet, an die Nachkommen Jakobs, an das Volk Gottes. Diese schreckliche Warnung deutet nicht nur auf zwei Arten von Menschen hin, die einen die Gerechten und die verloren sind in der Welt, sondern diese Warnung zeigt oder gilt der Gemeinde, wenn wir sie übertragen, nämlich, dass es in der Gemeinde Menschen gibt, die gerettet sind und Menschen, die es nicht sind. Und das ist auch diese dringliche Warnung, die uns Malachi hier gibt. Es gibt jene Menschen, die Gott in unaufrichtiger Weise und mit billigem Opfer und mit billigem Opfer verehren. Doch Malachi zeigt, es gibt solche, die in Furcht des Herrn leben, ihm die Ehre geben. Und das sind die Kälber, von denen er spricht. Und Jesus wird wiederkommen, um natürlich die Welt zu richten, aber genauso auch die Gemeinde. Wir finden diese Warnung auch selbst im Neuen Testament, wo Jesus auch wiederholt das Volk warnt, dass es tatsächlich Menschen geben wird, die erwarten, im Himmel zu sein, den Himmel willkommen zu sein. Doch diese werden in Wirklichkeit in die Hölle hinausgeworfen. Diese Menschen denken, dass sie Christen sind, aber sie gehören nie dem Herrn und ihr herzloser und nachlässiger Dienst in Bezug, also der Kontext ist ja genau das, zeigt eigentlich, dass sie keine Kinder Gottes sind. Dr. John Benton war einmal bei einem Freund zu Besuch und sie haben sich eine ganz alte Aufnahme angehört von einem Prediger, der beeindruckend über die Hölle gepredigt hat. Und dieser Prediger, also diese Aufnahme, die sie angehört haben, der hat seine Gemeinde und die Zuhörer auf einem Rundgang mitgenommen in die Hölle, um zu beschreiben, wie es dort aussieht. Und er erklärte, dass wenn alle, die mit ihm kommen und diesen Rundgang machen, sie von ungeheurem Ernst teilnehmen werden und dass in diesem Moment, wenn die Gruppe diese Hölle vor Augen hat, sie auf ihre Knie fallen werden, in der Verzweiflung zur Tür gehen würden und dort, wo Ausgang draufsteht, klopfen und schreien werden, lasst uns heraus, lasst uns heraus. Und der alte Prediger, der eben genau diese Hölle beschrieben hat und der sagt, das Problem ist, dass Menschen, wenn sie sich die Hölle vorstellen, sie schlimm finden, aber immer denken, es gibt eine Tür, wo draufsteht Ausgang und dass sie rauskommen könnten. Doch das ist der Ernst dieser Warnung, das endgültige Gericht, das kommen wird und es wird keinen Ausgang geben. Es gibt keine Tür mit der Aufschrift Ausgang. Sie existiert nur in den Köpfen der Menschen und in ihrer Fantasie. Am Tag des Gerichts wird alles endgültig geklärt und offengelegt. Und wie schrecklich ist es dann zu hören, die Worte unseres Erlösers, wenn er sagt, weichet von mir, ich habe euch nicht gekannt, wie wir es im Matthäus-Evangelium lesen. Und so möchte ich mit dieser Warnung dich auch ermutigen, dich zu fragen, ob du ein Christ bist, ob du ein Kind Gottes bist. Warum benötigen wir Menschen manchmal so eine furchteinflößende Warnung? Und die Erklärung ist, dass Gott uns als Kind, als seine Kinder wachrütteln möchte von vielleicht unserer trägen und leeren Anbetung. Dass er uns überführen möchte von unserer falschen Sicherheit. Dass er uns zur Buße aufrufen möchte. Es ist Gottes Gnade, die eigentlich hier zum Vorschein kommt durch diese furchteinflößende Warnung. Eine Warnung wird ausgesprochen, um jemanden vor etwas Schlimmerem zu bewahren. Oft sind es die strengsten und die furchteinflößenden Warnungen Gottes ein tiefes Zeichen seiner Liebe und seiner Gnade für uns als Kinder. Gott warnt uns, weil er dich liebt. Du musst dir mal folgende Situation vorstellen. Du läufst gerade in den Keller, weil du ihn ausmisten möchtest. Und warum auch immer, du hattest mal ein Rattenproblem. Und so hast du mal Rattengift gekauft und es in den Keller abgestellt. Und über die Jahre hast du bemerkt, dass das Etikett abgefallen ist. Es liegt nur noch im Schrank. Und du denkst dir, vielleicht kommen die Ratten ja wieder, also brauche ich das Gift. aber ich muss das Etikett erneuern, nicht, dass ich es als Rasendünger benutze. Und so nimmst du die Flasche mit nach oben, stellst es auf deinen Esstisch, willst ein Etikett aus der Schublade holen, einen Stift, und dann merkst du, dein Handy klingelt und du gehst ran und es ist ein alter Freund und er redet mit dir. Du merkst gar nicht, wie dein Bruder oder dein Kind reinkommt, gerade vom Sport, die Sonne scheint, es ist verdurstet und es geht in den Wohnzimmer rein und geht dann ins Esszimmer und sieht auf den Tisch diese Flasche ohne Etikett stehen. Und es denkt, oh, jetzt möchte ich gern was trinken. Doch bevor dein Bruder gerade diese Flasche trinken kann und öffnet, schreist du ganz laut, nein! Vielleicht sagst du auch noch andere, strengere Worte, aber du willst deinen Bruder daran hindern, dieses Rattengift zu trinken, weil du weißt, dass es genauso auch für Menschen tödlich ist. Und du hast diese ernste Warnung ausgesprochen oder dein Kind läuft und du siehst, wie gerade die Herdplatte noch an ist, weil Wasser aufgekocht wird und das Kind das gerade noch so laufen lernt. Du bleibst nicht sitzen und denkst, ja, soll das Kind halt seine Hand auf die Herdplatte nehmen, wissen, dass es warm ist, sondern du warnst es ernst. Wenn ich das bei meinen Kindern mache, zumindest bei Aaron, seine Reaktion auf meine Warnung ist, er fängt bitterlich an zu weinen, als ob ich ihm was Schlimmes getan habe. Die Warnungen, die wir als Eltern den Kindern oder unseren Geschwistern aussprechen, die sollen ernstlich sein in einer schlimmen Lage, um sie vor etwas Schlimmem zu bewahren. Und dieses Bild möchte ich eben übertragen. Es ist die Liebe zu unseren Kindern, die Liebe zu unserem Nächsten, die uns dazu bringt, eine ernste Warnung auszusprechen. Und so warnen wir Menschen, die uns wichtig sind. Wir warnen auch unsere Kinder, dass sie gehorsam sind und auch wenn sie gerade in dem Moment nicht verstehen, warum soll ich denn jetzt genau diesen gefährlichen Abhang nicht einfach runterklettern, aber wir als Eltern deutlich sehen, dass der Abhang viel schlimmer aussieht, wie das Kind sich es vorstellen kann und wir davor warnen möchten. Und so ist es Gottes Gnade, Gottes ewige Liebe für dich, mit der er dich heute warnt. Doch es ist nicht nur eine Warnung, sondern genauso, wenn wir den Kontext betrachten, auch eine Ermutigung. Was ist der Kontext? Das letzte Mal haben wir gesehen, dass es zwei Gruppen von Menschen gab. Die eine Gruppe, die gesagt hat, es ist umsonst oder sinnlos, Gott zu dienen. Und die andere Gruppe, die sich ermutigt haben in den Gesprächen und in der Furcht Gottes und ihnen klar war, dass sie Gott dienen aus Liebe heraus. Und so zeigt uns der Abschnitt, diese zwei Gruppen in dem Kontext, die einen, die sagen, es ist sinnlos, und die andere, Malachi sagt, es wird eine Unterscheidung geben. Auch wenn ihr denkt, die eine Gruppe, die sagt, es ist sinnlos, es wird eine Unterscheidung geben. Es wird einen Tag geben, an dem die Sonne der Gerechtigkeit all die Menschen verzehrt, die genau das behauptet haben. Und all die, die in der Furcht des Herrn gewandelt sind, auch in der Unterdrückung dieser Sünde um sie herum, für sie wird die Sonne der Gerechtigkeit Heilung bringen. Als Kinder Gottes sind wir gekleidet in der Gerechtigkeit Jesu Christi oder mit der Gerechtigkeit Jesu Christi. Wir dürfen voller Hoffnung erwarten, dass dieser Tag kommt. Nicht Angst zu haben, was passieren wird, sondern wir dürfen uns sicher sein, dass dieser Tag kommt und es wird ein Tag der Freude für uns Kinder sein. Auch wenn es uns vielleicht auf dieser Erde nicht so gut geht, dürfen wir erwarten, dass es für uns Befreiung und Heilung geben wird. Der zweite Punkt, den uns Malachi in diesem Text gibt, ist die Vorbereitung auf den letzten Tag. Es sind die Verse 21 oder 22 bis 24. Im Vers 22 sagt er, gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf den Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Und gerade der Vers 22, der wirft so ein bisschen im ganzen Kontext im Malachi-Brief die Frage auf, warum erwähnt Malachi jetzt das Gesetz Mose? Es gibt hier verschiedene Auslegungen zu diesem Abschnitt. Ein Ausleger sagt, dass hier auf die Besonderheit vom Volk Gottes hingedeutet wird. Also das Volk Gottes soll erkennen, sie sind ein besonderes Volk. Gott hat sie ausgesondert von all den Völkern herum und hat ihm am Berg Horeb sein Gesetz gegeben, seinen Maßstab, wie sie leben sollen. Sie sollen also durch diesen Vers 22 ermutigt sein, ihre Identität in dieser besonderen Stellung, die Gott ihnen gegeben hat, auch zu sehen und das nicht zu vergessen. Eine zweite Erklärung oder Auslegung ist hier, dass Malachi das Gesetz erwähnt, also weil es nämlich die letzten Worte im Alten Testament sind. Das Volk muss also für eine längere Zeit, nämlich bis Johannes der Täufer wiederkommt, es waren circa 450 bis 500 Jahre später, auf ein prophetisches Wort Gottes verzichten. Also es gab nichts mehr. In der Zeit haben wir kein Buch und keine prophetische Offenbarung von Gott aufgeschrieben. Und Gott will sein Volk nicht in Unwissenheit lassen. Wie sollen sie jetzt weiterleben? Wir haben nicht mehr das Wort Gottes. Deswegen erwähnt hier Malachi, gedenkt an das Gesetz Mose. Das ist der Maßstab, nach dem ihr leben sollt. Das ist das Wort Gottes, das ihr auch jetzt heute schon habt, das ihr lesen sollt, darüber nachdenken sollt und euer Leben danach ausrichten sollt. Und eine dritte Auslegung ist, dass Gott sein Volk für den Tag seines Kommens durch seinen Sohn und durch den Propheten Elia vorbereitet. Und der Verweis auf das Gesetz soll seinen Kindern, also den Kälbern, die er als Bild gebraucht, zeigen, dass sie sich freuen werden, aber genauso, dass sie ein vollkommenes Opferlamm brauchen werden. Dass wenn sie also dieses Gesetz haben und merken, dass sie nicht in der Lage sind, es einzuhalten und sündigen, trotzdem wissen, dass sie seine Kinder sind. Das ist eigentlich auch die Auslegung, mit der ich jetzt gefolgt bin und wo ich finde, die passt besser in den Kontext vom ganzen Malachi-Buch. Ich möchte nicht sagen, dass die anderen zwei falsch sind. Die sind genauso richtig und biblische Wahrheiten, die wir glauben können. Aber ich denke, jetzt nach den Wochen im Malachi-Brief ist der Kontext viel schöner mit der dritten Auslegung. Das Buch Malachi beginnt nämlich, wenn wir darüber nachdenken, mit dem Bund Gottes, den er geschlossen hat, wo er sagt, Jakob habe ich geliebt und Esau habe ich gehasst. Das ist der Gnadenbund, den Gott hier gleich am Anfang, Malachi 1, Vers 2, geoffenbart hat. Und dieser abschließende Vers, also er fängt mit dem Bund an, mit dem Gnadenbund, und dieser abschließende Vers beginnt wieder mit dem Bund, nämlich dem Bund, den Gott seinem Volk durch Mose am Berg Horeb gegeben hat. Das Gesetz, das das Volk Israel einhalten sollte. Und die Frage ist, wie hilft das Gesetz, und das sind ja die letzten ermahnenden Worte, die das Volk helfen sollte, sich auf das Gericht vorzubereiten. Wie soll das Gesetz den Menschen helfen, sich darauf vorzubereiten? Weil wir alle sündige Menschen sind, sind wir nicht in der Lage, das vollkommene Gesetz, das Gott Mose am Berg Horeb gegeben hat, einzuhalten. Auch nicht die Menschen zur Zeit Malachis. Das ist eine Funktion des Gesetzes, ist es, wie Paulus zum Beispiel im Galaterbrief 3, Vers 19 schreibt, auf die Frage, was soll denn nun das Gesetz, sagt er, dass die alttestamentlichen Schriften zusammengenommen die Erlösung niemals darauf hindeuten, dass man sie verdienen kann. Die Erlösung kann nie durch die Lebensführung verdient werden, weil kein Mensch in der Lage ist, das Gesetz Gottes einzuhalten. Das bedeutet, dass die Erlösung schon immer war und ist, eine Sache der freien und unverdienten Gnade Gottes. Gott allein ist der Geber des ewigen Lebens und du als Mensch kannst nichts tun, um es dir zu verdienen oder das ewige Leben zu erhalten. Allein die Rechtfertigung durch Jesus Christus mittels des Glaubens gibt dir dieses ewige Leben. Und so spricht Paulus in dem Abschnitt des Galaterbriefs über diesen Zweck des Gesetzes, nämlich den Menschen zu zeigen, dass sie Sünder sind und nicht in der Lage sind, den heiligen Maßstab, das ist das Gesetz ja auch, offenbart, einhalten zu können. Egal wie sehr du dich anstrengst, egal wie sehr du dich bemühst, die Gesetze einzuhalten, du wirst niemals in der Lage sein, diese zu erfüllen. Und das bringt uns als Menschen in die Verzweiflung und das bringt uns dorthin, dass wir nach einem Erlöser ausrufen. Galater 3, Vers 24 sagt uns Paulus, so ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Das Volk, genauso auch wir, sollen, wenn wir über das Gesetz Mose nachdenken, erkennen, zum einen den heiligen Maßstab Gottes, aber genauso auch unser Versagen, es nicht einhalten zu können. Um unser Vertrauen nicht auf unsere Werke zu legen, sondern auf den verheißenen Erlöser, Jesu Christi, aus der Perspektive von Malachi. Und genau deswegen erinnert Gott sein Volk an das Gesetz Mose. Das ist die Ermutigung, die er hier gibt, wenn er darauf verweist. Und weiter sagt Gott durch Malachi: Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und die Worte Jesu, die im Matthäus-Evangelium stehen, machen deutlich, dass das im Zusammenhang, die Prophezeiung hier, sich in Johannes dem Täufer erfüllt hat, dass er der Prophet Elia ist, der die Herzen der Väter den Kindern wieder zuwenden wird. Was war es, was diese beiden Dinge zusammenbringt, das Gesetz und Johannes der Täufer? Johannes der Täufer, er predigte den Menschen, Buße zu tun. Und in dieser Weise bereitete Johannes der Täufer den Weg für Jesus vor. Durch das Gesetz und durch Elia, sagt Malachi, erweise ich euch meine Gnade und bereite euch vor auf den letzten Tag. Du als Christ bist durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus erlöst. Du kannst dich niemals selber erretten vor dem heiligen und gerechten Gott. Es gibt nichts, wirklich nichts, was du dazu beitragen kannst, damit du gerettet wirst. Die Bibel zeigt uns, dass Sünder vor dem heiligen Gott nicht bestehen werden. Und das wird am letzten Tag des Herrn deutlich. Doch die Bibel sagt genauso, dass du heute noch die Möglichkeit hast, wenn du überführt worden bist von deiner Sünde, Buße zu tun und nach einem Erlöser schreien darfst und Hoffnung haben darfst in dem Erlösungswerk Jesu Christi. Durch den Glauben an das vollkommene Werk seines Sohnes, wenn du daran festhältst, dass er für deine Sünden am Kreuz gestorben ist, dass er dein gerechtes Leben dir zuspricht und das aus Gnade allein, dann darfst du die Gewissheit haben, am letzten Tag des Gerichts wie die freudigen Mastkälber zu sein und Heilung zu erfahren. Wir haben angefangen mit berühmten letzten Worten von Persönlichkeiten. Doch was waren Jesu letzte Worte, bevor er gestorben ist am Kreuz? Er sagte, es ist vollbracht. Doch das blieben nicht seine letzten Worte, denn wir lesen genauso in der Bibel, er ist auferstanden. Er steht zu Rechten des Vaters und tritt für unsere Sünden ein, für seine Kinder. Und das ist die lebendige Hoffnung, die wir haben. Wir brauchen uns als Kinder Gottes nicht zu fürchten, wenn wir diese feste Hoffnung haben auf das Erlösungswerk Jesu Christi. Wir dürfen sicher sein, dass Jesus Worte vor seinem Tod, es ist vollbracht, auch die Wahrheit ist, die uns die Bibel offenbart in Bezug auf unsere Errettung. Es ist vollbracht. Und ermutigend dazu möchte ich uns zum Abschluss Epheser lesen. Dort sagt uns Paulus, Epheser 1, Vers 7 bis 8 möchte ich uns lesen und dann kommen wir ins Gebet. Paulus sagt uns, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmt widerfahren ließ, in aller Weisheit und Ansicht. Amen.